Wir stehen hier im Hof vom Kickerkeller und da sind zwei wunderbare Busse. Das eine sieht aus wie ein Labor, das andere wie so ein Wohnmobil und neben mir steht Maria Dobenecker von der Suchthilfe. Was macht ihr hier?
Wir sind von dem Alive-Projekt und dem Subcheck vom Präventionszentrum und wir machen Drug-Checking.
Was für ein Ding? Drug-Checking?
Drug-Checking, ja. Also wir haben hier die Möglichkeit, auf Feiern und Festivals anwesend zu sein und dort anzubieten, dass die Partybesucher zu uns kommen und wenn sie Substanzen dabei haben, die bei uns zu analysieren.
Ach, das ist ein richtiges Drogenlabor, also kein Drogenlabor, wo man Drogen herstellt, sondern wo die getestet werden. Auf Verunreinigung oder was macht ihr da in diesem Labor?
Auf mögliche Beimischungen, auf Überdosispotenzial so gesehen. Also unser Ziel ist es, Schadensminimierung und Safer Use ins Nachtleben zu bringen. Dementsprechend ist es natürlich sehr wichtig, wenn die Leute zu uns kommen, ihre Drogen analysieren lassen, festzustellen, was drin ist, ob die höher dosiert sind, als sie erwartet haben. Sie haben es vielleicht als etwas gekauft und dabei ist etwas ganz anderes drin, viel schädlicher, als sie erwartet haben. Und das können sie bei uns untersuchen und kriegen bei uns vom Präventionszentrum auch gleichzeitig ein Beratungsangebot im Sinne von, sie können bei ihrem Konsum einmal kurz reflektieren, mit uns darüber sprechen, in einem ruhigen, abgeschotteten Setting.
Das ist ja dieses Wohnmobil, sieht eigentlich sehr gemütlich aus, oder?
Ja, ganz genau. Also wir haben ja nicht nur das, Anführungsstrichen, Drogenlabor dabei zum Analyse, sondern eben auch zum Rückzugsort, das Wohnmobil, wo die Beratung stattfindet und von Sozialarbeitern und Psychologen angeleitet.
Du bist eine Psychologin?
Ich bin Psychologin, ganz genau.
Dazu kommen wir gleich nochmal. Ihr seid also nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger, die sagt, Drogen sind schlecht und ihr müsst wegkommen davon. Ihr macht das irgendwie wertfrei, könnte man das so sagen?
Auf jeden Fall. Wertfrei, sehr niederschwellig und nicht konsumfördernd, auf gar keinen Fall. Also wir werden nicht zum Konsum auffordern und irgendwas. Wir wollen nur, dass wenn sie eine Entscheidung darüber treffen, wenigstens eine informierte Entscheidung treffen können.
Das heißt, ihr seid nicht moralisch unterwegs und auch nicht belehrend unterwegs, sondern es ist so, wie es ist. Ihr bewertet die Leute nicht, sondern versucht, ihnen zu helfen.
Auf jeden Fall, ja.
Finde ich einen guten Ansatz. Suchthilfe aus einer Hand. Ihr steht ja jetzt hier nicht, weil jetzt gerade der Club auf hat. Man muss sagen, Sonnenschein, eigentlich ist es für Drogenkonsumenten wahrscheinlich schwierig. Es ist eine Pressekonferenz und ihr steht aber dennoch an einem Club, wo im Keller dann, ich weiß nicht, ob hier konsumiert wird oder ob Klientel hier ist, aber das war der Ort dann, den ihr euch ausgesucht habt hier?
Genau, weil wir eng auch mit den Veranstaltern zusammenarbeiten. Deswegen haben wir das für ein sehr passendes Setting gehalten, auch unsere Evaluationsstudienergebnisse vorzustellen, weil wir sind darauf angewiesen, dass Veranstalter uns an ihrem Ort und Stelle haben wollen.
Wir müssen euch auch haben wollen, ne?
Ganz genau. Dementsprechend ist die Zusammenarbeit da wichtig und das wollten wir auch wertschätzen, indem wir die Pressekonferenz hier bei einem Veranstalter stattfinden lassen.
Ist ja ganz gute Atmosphäre. Das Labor, während das arbeitet, macht ihr die Beratung. Also ich kann also jetzt mit meinem, wenn ich jetzt irgendwo Cannabis auch selbst angebaut habe, ist ja jetzt legal oder irgendwoher erworben, bin mir nicht sicher, kann ich jetzt kommen und dann wird dann das getestet. Und was könnt ihr noch testen an Drogen?
Wir können nicht nur Cannabis testen, wir können auch jegliche Drogen, die auf dem Schwarzmarkt so finden sind oder großteils, also die üblichen Sachen können wir problemlos hier analysieren lassen und so ist das ja auch gedacht.
Was ist denn in Thüringen so unterwegs? Ich bin nicht so auf dem Stand. Was wird denn konsumiert und welche Altersklasse konsumiert was? Habt ihr da einen Überblick?
Also was die Altersklasse angeht, ist das dann eher Leute, die in diesem Party-Setting unterwegs sind. Das geht dann von 20 bis 34 ungefähr. Also geht natürlich auch Ausreißer nach oben und unten, aber das ist so grob die Spanne. Und Drogen sonst, Pep, Speed.
Was für ein Pep, was ist das?
Ja, solche aufputschenden Drogen in dem Sinne, ja, Amphetamine.
Achso, unter Pep versteht man aufputschende Amphetamine, Kram, Kokain und sowas, aber das ist wahrscheinlich in Thüringen nicht so das Problem, oder?
Wird auch getestet. Also wir haben tatsächlich von allem etwas schon mal getestet, kann man schon so sagen. Von den üblichen Sachen mehr und eher selten sowas wie Tusi oder etwas, das kommt eher selten vor. Aber auch wahrscheinlich eher, weil das im Party-Setting weniger vorkommt. Das heißt, wir würden gerne ein stationäres Angebot anbieten, wo das dann die Möglichkeit besteht, auch diese etwas nicht im Party-Setting vorkommenden Drogen untersuchen zu können und das Angebot zu erweitern.
Wie ist es mit Crystal Meth? Das ist ja, also zumindest was so medial Mainstream durch die Medien ging, in Thüringen ein Problem. Ist das so?
Kommt auf jeden Fall vor, aber wir haben das relativ selten getestet. Das hängt damit zusammen, wie ich sagte, dass es im Party-Setting eher nicht gebraucht wird.
Es gibt ja nun die Drogen, die gesellschaftsfähig sind, also wir wollen mal gar nicht über Alkohol und Nikotin reden, aber jetzt so, die dich leistungsfähig machen, die dich zum Teil der Gesellschaft werden lassen, leistungsfähig und so, und die dich im Grunde, die Aussteigerdrogen, ist das für deine Beratung, macht das einen Unterschied?
Einen Unterschied macht es jetzt nicht. Ich gehe so oder so immer wertfrei und offen an die Beratung heran. Es ist immer gut, wenn über alle möglichen Substanzgebräuche gesprochen wird, auch über die unüblichen oder die etwas, wo die Leute etwas schwerer fällt, das darüber zu reden, dann hat man aber schon einen guten Erfolg in der Beratung erreicht.
Was ist mit den Leuten, die gar nicht aussteigen wollen, die sagen, ja, ich bin jetzt alleinstehend, habe zwei Kinder, gehe den ganzen Tag arbeiten und nehme aber dein Zeug, damit ich wenigstens auch nochmal feiern kann, damit ich Spaß am Leben habe. Ich merke zwar, dass es mich so, dass ich es nicht ganz so gut vertrage, aber ein Teil von mir sagt, ich komme damit klar. Was gibst du da Ratschläge oder ich kann mir das so schwer vorstellen, worüber ihr da redet?
Also das Ziel ist erstmal, dass eine Reflexion stattfindet. Allein wenn Sie schon feststellen, ah ja, eigentlich habe ich doch vielleicht eine Problematik dazu oder etwas, dann ist das ein erster Schritt bei der Reflexion. Unser Ziel ist es, an die erste Stufe beim Hilfesystem zu sein. Kommen Sie eventuell nochmal oder haben in einer ruhigen Minute alleine nochmal drüber nachgedacht? Haben Sie immer noch die Möglichkeiten, beim Hilfesystem Zugang zu kriegen? Auch wenn Sie uns wieder bei den Veranstaltungen treffen. Wir haben einen Drogeriestand, da gibt es Hilfe, Broschüren, ja, können wir gerne mal hingehen. Genau, also da haben wir.
Sieht aus wie Sammelkarten, was
sind das? Das sind unsere Substanzbroschüren. Also wir gehen auf die Veranstaltung auch immer in Kombination mit dem Drogerieprojekt. Das wird viel von unseren Ehrenamtlichen aufgestellt. Das heißt, wir haben einen kleinen Infostand aufgestellt. Von uns sind dann die Substanzbroschüren, die du sagtest, die so lustig aussehen. Da sind verschiedene Substanzen, die es gibt.
Guck mal, hier ist so ein Frosch. Es ist irgendwie so.
Ja, man kann jetzt die Bilder auf diesen Broschüren geben, immer erste Hinweise darauf, welche Substanz darum geht. In diesem Fall ist es DMT.
Sag mal, was DMT ist. Ich habe keine Ahnung.
Oh ja.
Genau, MDMA.
Das DMT ist. Patrick? Ja, moin. Ich bin Projektkoordinator sowohl von der Drogerie als auch vom Tyrogel Drug Checking Angebot. Der Frosch ist die Agarkröte, die hier abgebildet ist, die auch DMT natürlich herstellt. DMT wird in der Szene auch als das Bewusstseinsmolekül bezeichnet. Das ist ein sehr, sehr starkes Halluzinogen. Eines der stärksten, die wir kennen, das aber auch sehr körperverwandt ist und das halt ja eine halluzinogene Wirkung entfalten kann.
Ach, das ist die Frosch-Absonderung, die kommt da nur vor?
Genau. Das ist die sogenannte Agarkröte, die das auch in ihrem Sekret auf der Haut herstellt und daher haben wir uns beim DMT dafür entschieden, haben generell so ein bisschen gebrainstormt, welche Substanz man mit welchen Tieren in Verbindung bringen kann, ohne gleich zu verharmlosen oder das alles...
Ja, das könnte ja sein, so eine Kinderkarte. Aber machen wir bei der Schlange weiter, die sieht auch cool aus, da sehe ich ein Auge.
Was ist genau, das denn? Die Schlange steht für Mescalin, da war so das Wüstenthema, das ist eigentlich eine Klapperschlange, da haben wir an die Wüste gedacht, weil Mescalin viel mit Wüste in Verbindung gebracht wird.
Mescalin, ist das nicht das stachelnde Ding, der Kaktus, oder was?
Genau. Es kommt vor allem in Kakteen vor. San Pedro, Peyote-Kakteen, das sind die zwei Arten, die da vornehmlich zu nennen sind, die halt in der Wüste vorkommen. Es gibt auch diesen Spruch, der, glaube ich, aus dem Film stammt, Gott findet man nur in der Wüste mit Mescalin. Daher war das Wüstenthema bei diesem Entheogen sehr gegenwärtig und da haben wir uns dann für die Klapperschlange entschieden. Da.
Ja, wunderbar. Das Schaf, das ist ein ungeschorenes Schaf.
Genau, das Schaf, das ist bei einer Substanz, die es uns nicht sehr leicht gemacht hat, muss ich sagen.
Wieso?
Das ist GHB-GBL.
GHB-GBL? Was?
Genau, das sind auch...
Sag's bitte nochmal.
GHB-GBL und BDO. Das sind,
du verarschst mich jetzt.
Nee, das sind Substanzen, die ganz gerne auch als K.O.-Tropfen bezeichnet werden.
Oder eigentlich nicht so lustig.
Liquid Ecstasy, eigentlich nicht so lustig. Erfreut sich aber auch im Freizeitdrogenkonsum gerade einer steigenden Beliebtheit, aber bringt natürlich auch ein gewaltiges Risiko mit sich, weil das sehr dosisempfindlich ist und natürlich dazu einlädt, dass auch im Sinne von sexuellen Straftaten anzuwenden.
Man kann Darf ich da mal Maria fragen, du bist natürlich vertraulicher, kommen da auch Frauen zu dir und sagen, ich möchte nicht drüber reden eigentlich, weil es mir peinlich ist, die dann mit solchen Substanzen unfreiwillig in Kontakt gekommen sind?
Bisher nicht. Ich bin auch relativ frisch noch dabei, aber ich habe festgestellt, dass definitiv auch Frauen, die jetzt mit ihrem Partner zusammen in die Beratung kommen oder etwas, dann schon ein etwas offener dann mit mir sprechen oder auch hinterher nach den Beratungen mal kurz mit mir noch mal privat ganz kurz reden. Also das ist definitiv auch schon vorgekommen. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass das passiert. Ja.
Patrick, zurück zu den Tieren. Jetzt ist ja ich würde es als Qualle lesen.
Genau, das ist auch eine Qualle. Die Halluzinogene haben es uns aber ganz besonders schwer gemacht. Die Qualle steht für Pilze, für Magic Mushrooms. War aber hier eher der Form geschuldet, weil wir uns nicht auf ein Tier einigen konnten. Deswegen dachten wir uns, ja, irgendwas außerirdisch Anmutendes, was ein bisschen die Form darstellt. Genau, das ist ein Magic Mushroom.
Also Pilze, ist das noch aktuell? Ich dachte, das ist irgendwie Hippie-Kram aus den 70ern.
Ja, eben, es ist Hippie-Kram, wenn man das so bezeichnen möchte. Es ist ja szenegebunden, aber es gibt zahlreiche Veranstaltungen, wo halt Halluzinogene vornehmlich eine Rolle spielen, da sowohl Pilze als auch LSD, DMT und Mescalin eher untergeordnet, sehr nischig, aber Pilze und LSD tauchen immer mal wieder auf und bei Pilzen können wir auch eine Konzentrationsbestimmung vornehmen.
Das heißt, das gute alte Schweizer LSD ist tatsächlich noch, das wird noch genommen?
Das wird noch genommen. Es wird mittlerweile viel in Form von Derivaten genommen, die zum Teil auch legal verkauft werden. Da taucht jedes Mal wieder ein neues Derivat auf. Es war also 1P, 1V, 1D, LSD. Das wird in der Regel dann irgendwann wieder verboten, aber dahinter steht mittlerweile eine Industrie, die gleich eigentlich das nächste Derivat vorrätig hat. Und dann,
das heißt, Derivat heißt, es hat die gleiche Wirkung, aber es steht nicht auf der Dingsbumsliste, wie heißt es ja, auf der Verbotsliste, sag ich mal, ganz einfach. Und dann ist das so ein Wettrennen wie Hase und Igel oder was. Also das ist ein großer Markt.
Es werden Gesetzeslücken gezielt ausgesucht, um Profit zu schlagen. Ja, es entsteht ein Markt dahinter oder es besteht ein Markt dahinter und da wird natürlich dann auch Geld damit verdient und es werden die Gesetzeslücken ausgenutzt. Die Derivate sind im Endeffekt chemische Abkömmlinge, wenn man so möchte, die im besten Fall so wirken sollen wie die ursprüngliche Substanz.
Da kommen wir wieder zu eurem Labor. Also wenn ich jetzt so ein Zeug habe, denke ich, oh, es ging mir gar nicht gut danach und so, und dann könnte ich das testen lassen, auch gerade so solche Derivate?
Ja, natürlich. Das kann man auch bei uns testen lassen. Gerade wenn wir da auch sowas feststellen, geht bei uns auch immer eine Warnung einher, so wenn die eine andere Substanz festgestellt wird.
Seid ihr dann noch auf dem Stand, was eigentlich so auf dem Markt ist?
Ja, genau.
Das schöne Mobil heißt irgendwie Miraculix. Da muss ich mal an den Zaubertrank denken.
Das Mobil heißt nicht Miraculix, unser Kooperationspartner heißen Miraculix. Das Mobil gehört auch der Suchthilfe in Thüringen, gehört eigentlich Alive. Das ist unser mobiles Drug-Checking-Angebot, unser Kooperationsangebot von der Suchthilfe in Thüringen und Miraculix. Und genau, da finden wir gemeinsam statt. Das dient uns als Labor in Veranstaltungen oder auf Veranstaltungen.
So richtige Chemiker hier am Werk, oder was?
Ja, die chemisch-toxikologische Analyse wird durch Chemikerinnen durchgeführt. Ich bin Sozialarbeiter, ich möchte mir das nicht zumuten. Und wir haben da natürlich auch...
Hast du auch keinen Plan, wie das funktioniert mit den Reagenzgläsern oder was?
Ich habe für eine Sozialarbeiter mittlerweile, glaube ich, schon vertiefende Kenntnisse, aber ich möchte mir trotzdem nicht zumuten, eine chemisch-toxikologische Analyse durchzuführen.
Also zurück zu den Tieren, das, was wir kennen. Wir haben jetzt hier, das ist eine Antilope, würde ich mal sagen. Ja. Ganz faszinierende Tiere, die so schnell und klug... Ich würde jetzt mit Antilope nicht mit Drogen in Verbindung bringen.
Na, da war so ein bisschen der tänzelnde Charakter der Antilope vorrangig. Hier steht es für MDMA, die halt sehr gerne zum Tanzen genommen wird im Tanzsetting, im Veranstaltungssetting. Da wollten wir auch so Nebenwirkungen mit rüberbringen. Deswegen hat sie so einen Bruxus, also so einen Kiefermalen, um halt auch Nebenwirkungen und Risiken über diese Tierporträts darzustellen. Soweit das geht, haben wir das hier einfahren lassen.
Sprich, die Antilope, MDMA, kannst du mir die Abkürzung von MDMA sagen?
Nee, das kann ich leider nicht aus dem Stehen.
Ein chemisches Ding. Was macht denn MDMA?
MDMA ist ein sogenanntes Empathogen oder Entaktogen. Also es sorgt dafür, dass wir uns sehr verbunden fühlen mit anderen Menschen, da auf eine tiefere Ebene eintauchen können. Beziehungsweise wird es dafür sehr gerne genutzt. So. Also es sorgt für ein Gefühl der Verbundenheit. Es sorgt dafür, dass Menschen kontaktfreudig werden, so redefreudig werden. Und natürlich steigert es auch, weil es zur Amphetamingruppe gehört, das Durchhaltevermögen, das Subjektive, es unterdrückt das Schlafbedürfnis und genau dadurch...
Also klassische Technodroge, könnte man sagen.
Ja, es feiert gerade auch wieder einen Revival, würde ich sagen. Es hat so in den 90er Jahren viel stattgefunden in der Techno-Szene. Dann war es eigentlich schon auch gegenwärtig und gerade erfreut sich wieder steigender Beliebtheit. Da geht aber gerade die größte Gefahr von Ecstasy-Pillen aus, unserer Meinung nach.
Also Ecstasy ist ein MDMA?
Genau, Ecstasy ist MDMA in Pillenform. Das sind in der Regel bunte Pillen mit Prägung, die in der Regel aktuell sehr hoch dosiert sind. Da haben wir Wirkstoffgehälter von über 130 Milligramm. Ab 120 geht bei uns eine Warnung raus. Aber wir haben auch Wirkstoffgehälter bis, keine Ahnung, 400 Milligramm, die dann wirklich mit einem hohen Risiko einhergehen. Ja.
Maria, die bunten Pillen, da denke ich immer an die Kinder. Dass also Jugendliche sagen, Mensch, oh, das ist aber so. Ist das auch die Zielgruppe, dass dann wirklich so nicht Volljährige auch so ein Zeug schon nehmen?
Nein, also die Minderjährige sind da, glaube ich, auf gar keinen Fall die Zielgruppe, weil diese Pillen ja vermehrt im Party-Setting zu finden sind. Aber wir sind alle...
Das ist alles so bunt und also schön.
Ja, gerade weil das Party-Setting ja danach schreit regelrecht. Ja, also auch da ist es, man ist ja nie wirklich
erwachsen,
so in dem Sinne. Im Party-Sitting gibt man sich ja, möchte man ja Spaß haben. Dementsprechend ist eine bunte Pille viel attraktiver als eine nichtssagende weiße Graue.
Ja, verstehe. So weiter zu dir. Jetzt habe ich meine Affenkenntnisse sind so schlecht. Was ist das nochmal? Das ist ein
Orang-Utan.
Ein Orang-Utan, ein sehr sympathischer Affe, oder?
Ja, ein sehr sympathischer Affe. Steht bei uns für die Substanz Cannabis bzw. THC-haltige Produkte. Da das eine Substanz ist, die so ziemlich das individuellste Wirkspektrum innehat, haben wir uns hier für menschenähnliche Wesen entschieden, um da auch das Wirkspektrum darzustellen. Hier mit etwas leicht geschlossenen Augen, um so ein bisschen den sedierenden Charakter darzustellen. Der aber ja nur eine Form der Wirkung von Cannabis darstellt. Es kann ja bei vielen auch belebend wirken, bei vielen anregend. Aber hier haben wir uns jetzt für ja, das Klischee entschieden, dass es halt sedierend wirkt und genau.
Um da auch ja, drauf an, ob Sativa oder Cannabis. Seit der Legalisierung, merkt ihr da einen Anstieg von KonsumentInnen oder eher nicht?
Nee, es war davor schon Thema, auch ein flächenfüllendes Thema. Was wir einfach feststellen, ist, dass weniger synthetische Cannabinoide von uns festgestellt
werden. Also das Dreckszeug ist nicht mehr so unterwegs?
Ganz genau, das ist auch ein Effekt, den wir uns so ein bisschen erhofft haben hinter der Entkriminalisierung, dass halt sowas abnimmt und aktuell sieht es auch so aus, als würde es abnehmen. Wir hatten jüngst auch für bundesweite Warnungen gesorgt, indem wir synthetische Cannabinoide festgestellt haben, die zum Teil für Wirkung gesorgt haben, dass die Leute das Gefühl entwickelt haben, von innen zu verbrennen beispielsweise oder in komatöse Zustände geglitten sind, sprich wirklich Wirkung entfaltet haben, die mit herkömmlichem Cannabiskonsum nicht vereinbar sind. Und genau, das ist rückläufig an der Stelle.
Ist ja eigentlich gut. Das heißt, ich kann mir es ja auch verschreiben lassen, ich kann selber anbauen. Es gibt da so, also das heißt, die Gefahr, an Dreckszeug zu geraten von der Straße ist geringer geworden.
Das möchte ich pauschal so nicht sagen. Es ist immer noch ein Restrisiko auf der Straße, aber die Zugänge sind mittlerweile leichter, an kontrolliertes Cannabis zu kommen, sei das über Anbauvereinigungen, über den Eigenanbau oder über Apotheken, die ja auch ganz gerne für Rauschzwecke aktuell herhalten. Von daher haben einfach Konsumierende gerade die Möglichkeit, da wirklich auf kontrollierte Quellen zurückzugreifen. Und damit erklären wir uns den Rückgang von synthetischen Cannabinoiden bei uns in der Analyse.
Zurück zu den Tieren. Ich sehe ein schönes Pferd.
Genau, das Pferd ist, glaube ich, für die meisten am leichtesten zuzuordnen. Das steht für Ketamin, was im Volksmund auch ganz gerne als Pferdebetäubungsmittel bezeichnet wird.
Was ist das wirklich so? Also werden da Pferde damit betäubt von Tierärzten? Ist das keine Legende?
Es wird in der Veterinärmedizin angewandt, aber es wird auch in der Humanmedizin angewandt. Von daher wird es der Sache nicht ganz gerecht. Gerade in der Notfallmedizin, wenn man in einen schweren Verkehrsunfall gerät und sich schwer verletzt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mit Ketamin behandelt wird, meistens in Verbindung mit Adrenalin, um die Rauschwirkung zu unterdrücken. Aber es ist ansonsten ein sehr effektives Schmerzmittel, das halt auch in der Notfallmedizin an Menschen angewandt wird.
Was macht Ketamin?
Ketamin ist ein Dissoziativer, also es sorgt dafür, dass man halluzinogene Zustände entwickelt in Verbindung mit dissoziativen Entwicklungen, sprich, dass man sich getrennt fühlt von der Außenwelt, auch vom Ich-Erleben. Es kann zu einer sogenannten Ich-Auflösung kommen, gerade bei höheren Dosierungen.
Was ist Ich-Auflösung, Maria? Bitte sag mir, was Ich-Auflösung ist als Psychologin.
Ja, soweit ich das verstanden habe, ist, dass das dann die Leute komplett nicht mehr sich selbst wahrnehmen oder nicht wissen, wo und wie viele sie sind, jetzt mal salopp gesagt. Ja. Und das ist ein Zustand, den sie tatsächlich auch freiwillig erreichen wollen teilweise, der auch seine Tücken hat, um da nicht hängen zu bleiben, in Anführungsstrichen, und dann nicht mehr zurückzukehren. Das ist sehr
okay, das Pferd, verstehe. Wenn ich jetzt hier so angesagt, also Ikimel zum Beispiel, ne, gibt es so einen Song, Keta und Krawall und so, und man sagt, und dann gibt es wieder andere, die sagen, das darf man doch nicht machen und so. Die einen sagen Verharmlosung, andere sagen, das ist halt Partyalltag. Was sagst du dazu, wenn jemand sagt, das dürfen die doch nicht singen?
Ich sehe das tatsächlich auch aus persönlicher Blickweise kritisch, da schon auch kritische Konsummuster protegiert werden, verbreitet werden, sei das jetzt über Ikimel oder Shiagu. Andererseits bildet es einfach eine Realität ab. So, die kann man gut finden, die kann man schlecht finden. Wir gehen da sehr objektiv ran, akzeptierend ran, wollen einfach den Schaden, der dabei entstehen kann, möglichst gering halten. Das ist unser Anliegen. Von daher wollen wir da nicht wertend einhergehen. So, wir akzeptieren, dass es stattfindet. So, wollen da einen bestmöglichen Umgang mitfinden und damit fühlen sich, glaube ich, alle AkteurInnen bei uns wohl.
Das ist nicht euer Job, gesetzliche Regelungen zu schaffen oder zu belehren oder Leute zu erziehen. Das ist gar nicht euer Ansatz, aber ihr verfolgt es natürlich. Ne? Das sieht man ja jetzt speziell, Ikimesh Yagu, ist das ja, das hören ja viele Menschen, viele Jugendliche dann. Ne? Und da gibt es dann Loredana, die sagt, ah, ich dürfte das nicht machen und so. Ist dann nur so ein Battle.
Das ist dann immer ganz spannend zu beobachten. Das ist tatsächlich wie ein Battle so, ich würde sagen, aktuell, aber die Entwicklung hatten wir immer schon, so vor 5 bis 10 Jahren war es halt Junghuren, der viel mit gerade Ecstasy-Konsum auf sich aufmerksam gemacht hat, dann zwischendurch Capital Bra mit Tilly Dean und so weiter, sprich es werden gerade im Hip-Hop immer wieder kritische Konsummuster reproduziert. Wir wollen da an der Stelle keine großartige Bewertung vornehmen, wir wollen mit dem arbeiten, was uns zur Verfügung steht und wollen natürlich Trends beobachten, um da bestmöglich darauf vorbereitet zu sein und da ist es natürlich auch ein bisschen hilfreich, so in einzelne Szenen reinzugucken, auch wenn man von der einen Szene selten auf die nächste Szene schließen kann. Das sind dann tatsächlich nochmal so Eigenheiten, die wir auch im Einsatz beobachten, dass es alles ein bisschen im eigenen Kosmos auch viel stattfindet.
Machen wir mal einen Abzweig zu den legalen Drogen, nämlich Nikotin, die Vapes, ne? Weil wir gerade beim Hip-Hop sind, dass dann die großen, also die harten Hip-Hopper dann richtig Geld verdienen mit diesen bunten Vapes, ne? Strawberry-Dings und Cheesecakes. Ist auch ein Trend, den ihr beobachtet?
Das ist ein Trend, den wir tatsächlich beobachten, den ich persönlich auch wieder kritisch finde, da halt gerade mit diesen bunten Vapes mit witzigen Geschmacksrichtungen meiner Meinung nach eine ganz bestimmte Zielgruppe anvisiert wird, nämlich eine sehr junge. Und das halte ich schon für kritisch. Da würde ich mir im Sinne des VerbraucherInnenschutzes, dass ich deutlich konkretere Maßnahmen wünschen, aber an der Stelle können wir natürlich keine Vapes testen, auch wenn es mittlerweile auch einen illegalen Markt für Vapes gibt und auch nicht zu Risiko von diesen Vapes ausgeht. So. Und, aber die kamen jetzt bei uns noch nicht in der Analyse an. Das bleibt abzuwarten, ob das noch eintreten wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir noch keine Vapes und keine Liquids.
Nur mal der Abzweig zu denen, ne? Weil Drogen sind ja auch nur Substanzen. Das ist immer das eine sind Drogen und das andere, was legal ist, sind irgendwie, das ist also Nikotin ist auf eine Art gesellschaftsfähig, Alkohol und so weiter. Und das andere sind halt Drogen. Bei der Sprache fängt es ja oft an, Maria, oder?
Auf jeden Fall. Sprache schafft die Wirklichkeit und dementsprechend ist das schon wichtig, wie man Dinge benennt oder bezeichnet.
Kommen wir mal zu dem, wie bezeichne ich dieses Tier, dieses Wildschwein mit diesen Hauern, keine Ahnung, was das für eine Droge sein soll.
Tatsächlich ist das eine relativ geläufige Substanz, da handelt es sich um Alkohol, da war uns wichtig, sowohl den enthemmten Charakter ein bisschen darzustellen, sprich hier deswegen das Wildschwein gewählt, als auch den desorientierten und unkoordinierten Wirkanteil von Alkohol.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
darzustellen, deswegen guckt das Wildschwein auch in verschiedene Richtungen, ist ein bisschen am Sabbern, macht generell einen unkoordinierten Eindruck, also wir wollten auch Wirkweisen damit transportieren, vor allem auch mit Blick auf Nebenwirkungen und so weiter. Und sie sollten vor allem als Gesprächseinstieg dienen. So, und das funktioniert ganz gut an der Stelle.
Das sind wir wieder, also das heißt, die Drogen, um die es hier geht, müssen nicht illegale Drogen sein. Also im Fall Alkohol ist hier dabei. Die vom Hirn her eigentlich eine zerstörerische Droge, oder? Also jetzt im Vergleich zu THC?
Kann ich so unterstreichen. Alkohol ist halt ein astreines Neurotoxin. Es bindet auch in kaum Rezeptoren im Körper. Es vergiftet uns in der Form. Hat auch eine große gesellschaftliche Akzeptanz. Gibt aber auch große Wechselwirkungen mit anderen Substanzen. Darauf wollen wir auch immer hinweisen. Aber der alleinige rechtliche Status hat jetzt hier für uns weniger gedient als Ausschlusskriterium. Wenn man sich Ketamin betrachtet, ist auch nicht im Betäubungsmittelgesetz, ist im Arzneimittelgesetz. Alkohol und Nikotin ist vor allem im Jugendschutzgesetz verankert. Wir haben auch Lachgas, das wird jetzt gerade in eine neue gesetzliche Unterkunft quasi transportiert, ich glaube ins NPSG, ins neue psychoaktive Stoffegesetz.
Wie heißt das jetzt nochmal langsam?
GBL und GHB.
Das ist verarscht er mich wieder, oder Marine?
Nein, ja.
Gibt es das wirklich?
Es gibt's.
Ja.
Also nochmal, wie heißt das nochmal?
GHB, GBL, BDO ist auch noch was, was da angewandt wird. Das sind wieder die K.O.-Tropfen, die ich vorhin schon adressiert habe.
Ah, verstehe. Okay, genau. Und die gesetzlichen Grundlagen sind dann Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz. Das ist immer noch eine andere Geschichte.
Und das sind alles andere Geschichten, die anders gehandhabt werden. Und ich hatte es gerade noch über das Lachgas. Lachgas hat sich gerade bei Jugendlichen und jungen Menschen in den letzten Jahren explosionsartig verbreitet. Die jüngsten Daten zeigen wieder, dass es ein bisschen rückläufig ist, aber es ist halt trotzdem gegenwärtig. Da gab es hierzulande wenig Regularien, die das unterbunden haben bisher. Und jetzt wird es halt in neue Regularien überführt, sprich ins NPSG. Es soll Verkaufsverbote geben für Jugendliche. Es soll auch nicht mehr an allen Stellen verkauft werden. Das Zeug wurde zum Teil an Automaten verkauft.
Oh, Moment mal, also ich war noch bei einem Kindergeburtstag. Da waren diese Lachkammer, wo wir alle so hochgesprochen haben. War das dann?
Nee, das war höchstwahrscheinlich Helium. Helium hat keine
Auswirkungen.
Helium lässt sich eigentlich beinahe bedenkenlos inhalieren. Es wird auch nicht zu Rauschwirkungen führen, anders als Lachgas, das halt wirklich ja, zu einem Rauschempfinden führt, zu einem sehr kurzen Rauschempfinden, was aber darüber hinaus unseren Vitamin B12-Haushalt so ein bisschen deaktiviert. Sprich, das ist unser Nervenschutzvitamin. Es kann zu irreversiblen Nervenschädigungen führen.
Lachgas ist richtig scheiße.
Es ist auf jeden Fall mit einem hohen Risiko verbunden. So.
Ah, okay, Lachgas. Jetzt sind wir hier, das Tier, wie heißt das hier? Ich sehe eine Schnecke und dann so ein, was ist denn das für ein Faultier? Ja, danke, danke schön, Maria. Ein Faultier. Wofür steht das Faultier?
Das Faultier steht an der Stelle für Opioide und alles, was damit in Zusammenhang steht. Opioide als ein Vertreter der Sedativa, der sedierenden Stoffe. Da haben wir uns hier fürs Faultier entschieden, recht plakativ, um
sehr sympathisches Tier, gell?
Die entschleunigende Wirkung mit zu transportieren. Und genau, das war so ein bisschen der Hintergrund bei den Opioiden.
Absolut. Moment, das ist hier eine Hyäne, oder ist das eine Hyäne?
Ja.
Mit diesem, sieht gefährlich aus. Hyäne steht wofür?
Das ist das Lachgas, das ich gerade adressiert
habe. Ah, das Lachgas.
Genau, die Hyäne als im Volksmund sehr lachendes Wesen wahrgenommenes Tier haben wir da für Lachgas einfach angewandt. Wie gesagt, oft war es einfach plakativ, was für eine Substanz man mit welcher.
Mir gefällt es, genau mein Niveau. Das ist ganz wunderbar. Wir haben noch fünf Substanzen. Ich sehe einen Hamster.
Der Hamster steht für Amphetamine bei uns. War vor allem dem geschuldet, dass Hamster einen erhöhten Puls entwickeln, gerade in Gefahrensituationen. Und Amphetamin als Stimulanz auch dafür sorgen kann, dass der Puls steigt, die Herzfrequenz steigt, und das war da vor allem der Gedanke dahinter.
Was macht Amphetamin?
Amphetamin ist klassisches Stimulanz, sorgt für einen gesteigerten Fokus, deswegen wird es beispielsweise auch zur Behandlung von ADHS angewandt. Genau, von daher, es hat auch einen medizinischen Nutzen dahinter. Es sorgt dafür, dass das Schlafbedürfnis unterdrückt wird, wird in der Szene auch oft als Pep oder Speed bezeichnet.
So, und das ist jetzt, ist das hier eine Ratte links oben? Nee, was ist denn das?
Genau, die Ratte haben wir so ein bisschen als kräftigeres Pendant zum Hamster. Das ist Methamphetamin, auch Crystal Meth genannt, wirkt halt nochmal deutlich stärker als Amphetamin, deutlich länger. Dadurch geht natürlich auch ein größeres Risiko einher beim Konsum. Aber gerade in Thüringen haben wir nachweislich relativ hohe Konsumzahlen. Aber es ist auch vornehmlich leider nicht die Gruppe, die wir erreichen. Da sie von großen.
Warum erreicht er die nicht?
Zum einen, weil Crystal Meth im Party-Setting auch eine sehr negative Substanz darstellt. So eine negativ bewertete Substanz.
Warum?
Ja, durch Berichterstattung, durch generell das Bild auf die Substanz, durch verschiedenste Kampagnen. Beispielsweise gab es Faces of Meth. Das hat natürlich einen Impact auf die Szene und darauf, wie die Szene auf gewisse Substanzen blickt.
Das ist also uncool, was manche auch einen Einfluss haben kann?
Uncool würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt eine negativ bewertete Substanz an der Stelle, anders als andere Substanzen.
Ich habe mal gehört von einer Drogenberaterin, die gesagt hat, ja, bei Crystal Meth ist das Problem, das macht dich so, wenn du es gering dosierst, wenn du eine Mikrowaage hast, du bist nicht auffällig, du kannst dein Leben führen, bist leistungsfähiger, also es passt in diese kapitalistische Verwertbarkeitslogik rein. Ich habe Familie, ich habe einen Job und kann trotzdem feiern, also ich bin nicht auffällig, ich bin nicht kein Außenseiter, ich bin drin. Macht es das auch schwierig oder ist das eine Beobachtung, die du teilst? Oder?
Es sind verschiedene Faktoren, die es schwierig macht, die Zielgruppe zu erreichen. Zum einen durch diese negative Betrachtung vieler Menschen auf die Substanz ist die Hemmung groß, damit überhaupt ins Gespräch zu kommen. Auch uns gegenüber, also wir müssen dann in der Regel schon ein großes Vertrauensverhältnis zu der Person aufbauen, dass sie dann sagt, okay, könnte vielleicht das auch noch für mich analysieren. Sprich, es ist eine Zielgruppe, die von großen Hemmungen verfolgt wird, belastet ist. Und darüber hinaus würde ich sagen, es ist individuell unterschiedlich. Manche kommen vielleicht im Alltag besser darauf klar, andere nicht. Ich würde trotzdem sagen, dass Crystal Meth genauso wie Amphetamine auch mit viel Schwitzen oft einhergeht, was die Alltagstauglichkeit wieder ein bisschen einschränkt. Nichtsdestotrotz hat es ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Was wir gerade beobachten, ist, dass Kokain immer mehr zunimmt. Da finde ich, ist die Alltagstauglichkeit deutlich das größere Risiko als bei Methamphetamin, eben weil die Leute noch dazu in der Lage sind zu schlafen, weil sie keine Wirkdauern von 18 Stunden oder so haben, sondern 1 bis 2 Stunden. Und genau da ist die Gefahr halt deutlich größer, meiner Meinung nach, dass man das in einem pathologischen, alltäglichen Gebrauch überführt als bei Crystal Meth. Wobei ich sagen würde, die Gefahr ist bei beiden Substanzen gegeben.
Maria hat mich gerade, hat mir gerade ein bisschen geholfen, als es um Kokain ging, das hier ein Gorilla, oder?
Genau.
Das ist ein Gorilla, ich fühle mich gleich schon, wenn ich dran denke, ganz stark.
Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter.
Ist das eine Männerdroge?
Also, das würde ich so nicht sagen. Nee, würd ich so nicht sagen, dass das eine Männerdroge ist. Es wird auch von vielen weiblich gelesenen Personen konsumiert. Aber es hat oft so einen Ego-Push mit zur Folge. Deswegen auch so ein bisschen diese erhobene Nase, diese Hochnäsigkeit, die wir transportieren wollten. Also wie gesagt, wir haben da auch ein bisschen plakativ mit.
Ist ja cool, dass man sich vorstellen kann. Maria hat ja gerade sich auf den Brust geklopft. Also ich fühle mich dann stark, leistungsfähig. Bin es aber nicht wirklich.
Es ist eine subjektive Leistungssteigerung, das muss man natürlich sagen. Sprich, die Leute fühlen sich in der Leistung gesteigert. Aber das geht natürlich mit einer Vielzahl an Nebenbegleitungen einher. Dafür wird oft unsauberer gearbeitet. Genau, generell ist es natürlich für verschiedenste Bereiche unseres Körpers eine sehr beanspruchende Substanz. Gerade für unser Herz-Kreislauf-System ist es nicht zu verachten, was Stimulantien, insbesondere Kokain, da mit uns anstellt. Genau, das soll da auch nicht vergessen werden.
Noch 2 Karten und Heftchen haben wir. Das eine, was ist denn das? Maria, hilf mir bitte nochmal, das mit diesen Tentakeln. Das
ist eine Axolotl.
Was für Ding?
Axolotl.
Ach, Axolotl, aber ja, das spricht mich an. Aber was, wofür steht das?
Ja, da sind wir wieder bei den Halluzinogenen, die es uns nicht ganz leicht gemacht haben. Das steht für LSD. Einfach auch wieder so eine außerirdische Wirkung zu transportieren, die wirklich in verschiedenste Richtungen gehen kann. Je nachdem, wie man selber aufgestellt ist und wo man es konsumiert, ist es ja doch sehr auf die Bewusstseinsebene fokussiert. Sprich, es wird zu einer Bewusstseinsveränderung führen. Man kann Zustände ganz, ganz anders wahrnehmen, als einem das vertraut ist. Und um das irgendwie zu versinnbildlichen, haben wir uns für ein doch sehr exotisches Tier hier entschieden. Genau.
Und das letzte Ding ist jetzt dieser...
Stinktier, ja.
Das stimmt, Nikotin ist ja Stinktier, natürlich. Ja.
Okay. Ich sehe jetzt auch die hier eine Zigarette quasi drauf illustriert.
Der weiße ist die Zigarette.
Von Stefan Kowalczyk, einem Erfurter Illustrator, für uns mitgestaltet, also in Absprache mit uns. Der hat auch mit uns, ist ja in den Prozess eingestiegen, hat sich Gedanken gemacht, uns da sehr bei unterstützt und hat die Bilder für uns generiert.
Sehr schön.
Genau.
Also das heißt, wir waren ja beim Tabak im Grunde schon, ne, mit den Vapes, die legalen Drogen, wo der Staat mit dran verdient, wo es zwar auch die Warnhinweise gibt und so weiter. Maria, so aus psychologischer Sicht, diese Warnhinweise. Ich habe jetzt wieder eben eine Zigarette angeboten bekommen von jemand und die hatte auf die in diese Zigaretten, wo die Werbedinger drin waren, sowas reingeschoben, was Schönes, Buntes. Also hilft das was, diese sogenannten Schockbilder?
Naja, also man kann sie ja sehr gut umgehen. Ne? Also es werden schöne Packungen gekauft, wo das dann stattdessen reingesteckt wird. Oder es gibt einen für selbst gedrehte Zigaretten, solche schönen Beutel. Also es ist leicht umgehbar. Wenn man es nicht sehen will, sieht man es nicht.
Ja, ja. Aber Tabak ist dann offensichtlich auch ein Problem. Wir haben das ja mit den Vapes gehabt. War bei jungen Leuten ja uncool. Also Tabak war nicht auf dem Rückgang. Also Rauchen, aber im Kommen, oder?
Naja, regional gibt es natürlich immer große Unterschiede. Zigaretten sind so gesamtgesellschaftlich oder gerade mit Blick auf die Jugend ein bisschen rückläufig. Dafür sind Vapes stark im Kommen. Dazu gibt es noch ein paar andere Konsumtrends, die da regional gerade Einfluss halten. Zum Beispiel sogenannte Nikotin-Pushes, die so ein bisschen mit dem skandinavischen Snus vergleichbar sind.
Jetzt muss ich mal, was ist ein Snus, bitteschön?
Das sind Tabakbeutelchen, die man sich eigentlich so ein bisschen unter die Unterlippe klemmt und dann der Wirkstoff freigibt. Gesetzt
wird. So wie Kautabak?
Bisschen, nur nicht ganz so schmutzig, würde ich sagen. Sie sind aber sehr stark. In Deutschland dürfen sie nicht verkauft werden in der Form. Deswegen wird hier dann auch so Beutelchen verkauft, aber dann in der Regel mit Nikotin versehen und nicht mit Tabak. Genau. Und
wie heißen die Snus hier?
Nikotin-Push heißen die.
Push,
ja, ja, genau.
Okay, jetzt sind wir durch mit den Tieren und die sind hier Art, was sind das hier, Lose oder was?
Nee, das sind Ziehröhrchen tatsächlich. Falls sich Leute dazu entscheiden sollten, eine Substanz durch die Nase konsumieren zu wollen, dass sie hier ein sauberes Ziehröhrchen bei uns auch bekommen können, damit sie nicht auf einen Geldschein im schlimmsten Fall zurückgreifen, der mit sonst was für Infektionskrankheiten belastet sein kann.
Das ist nicht nur ein Klischee und als Film, dass mit Geldschein das gezogen wird.
Leider nicht, nee. Aber vielen ist nicht bewusst, durch wie viele Hände so ein Geldschein Geldschein geht und um da halt das Risiko von Infektionskrankheiten, Beispiel wie Hepatitis und so weiter, gering zu halten, bieten wir auch saubere Zieröhrchen an.
Ja, und hier ein Filter für Nikotin. Und dann ist hier eine Ampulle, was ist denn das?
Das ist eine Nasenspülung. Das ist eine ganz normale NaCl-Lösung, also eine Kochsalzlösung. Die kann man als Nasenspülung verwenden, eben wenn man durch die Nase konsumiert hat. Dann freut sich die Nase in der Regel, wenn sie auch wieder sauber gemacht wird. Auch da, um das Risiko zu senken, um ein bisschen Hygiene gewähren zu können. Genau, das kann man anwenden wie eine Nasendusche. Und ist einfach nur eine ganz harmlose Kochsalzlösung
aus der Apotheke. Jetzt kommt ja einer an oder eine an und sagt, ey, das ist doch hier verharmlosend mit den Tieren, also schön bunt. Und dann kriegen die auch noch Röhrchen zum Durchziehen. Das fördert den Konsum doch. Was soll denn das hier? Seid ihr mit solchen Vorwürfen und mit solchen Anwürfen konfrontiert?
Oft, ja. Wir können da nur sagen, wir raten nicht zum Konsum, wir befürworten nicht zum Konsum. Wir gehen sehr objektiv mit der Thematik um. Wir raten im Zweifel wirklich eher vom Konsum ab. Wir sprechen auch kritische Konsummuster an. Aber wir wollen den Schaden, der durch Drogenkonsum oder den Konsum psychotroper Substanzen entstehen kann, halt möglichst gering halten. So. Und da gibt es verschiedenste Maßnahmen, wie man das gewährleisten kann. Elementar ist schon mal Ansprechpersonen zu bieten, so gerade in Räumen, wo Substanzkonsum nun mal stattfindet. Das ist maßgeblich auch im Nachtleben der Fall. Genau, von daher, es wird eigentlich nicht alles unkommentiert rausgegeben. Es wird auf Gefahren im Zusammenhang mit dem illegalen Markt hingewiesen. Es findet eine Sensibilisierung statt. Und es wird jetzt nicht nur glorifizierend die Wirkungsweise von Drogen generell nicht glorifizieren, sondern objektiv wird Wirkung, Nebenwirkung, Risiken, Langzeitrisiken und so weiter. Das kann man alles bei uns in Erfahrung bringen. Steht auch alles in den Broschüren drin. Steht auch bei vielen nochmal so ein Special zu Schwangerschaft und Konsum drin. Wie ist es mit dem Absetzen bestimmter Substanzen? Manche sollte man dann doch dringend in ärztlicher Begleitung absetzen, weil...
Nicht einfach aufhören und sie oder Cold Turkey nicht.
Ja, genau. Bei manchen Substanzen kann es lebensbedrohlich sein, die einfach von jetzt auf gleich abzusetzen. Allen voran beispielsweise Alkohol, aber auch Opioide, genauso wie GHB, GBL.
Alkohol abzusetzen ist gefährlich.
Na, bei fortgeschrittenen Abhängigkeitsverläufen schon. Alkohol ist eine Substanz, die körperlich abhängig machen kann. Das kann ja bis zum Delir und so weiter führen. Und gerade bei Menschen, die eine fortgeschrittene Alkoholabhängigkeit haben, kann das lebensbedrohlich sein, wenn die von jetzt auf gleich Alkohol absetzen. Ja.
Der Rausch ist so alt wie die Menschheit, nehme ich mal an. Und Rausch begleitet ja die Menschheit in vielen Kulturen. Und wann sprechen wir denn ja von einer Abhängigkeit? Also dass man sagt, ja, ich bin drogenabhängig, der ist ja drogenabhängig. Lässt sich das genau sagen?
Also es gibt definitiv einen Punkt, ab wann eine Abhängigkeit zu erkennen ist, wenn man nicht mehr einfach so von der Substanz ablassen kann. Wenn man meint, okay, ich habe ein Bewältigungsmuster für mich entwickelt, das nur mit dieser Substanz irgendwie zu füllen ist. Zum Beispiel, ich habe Stress und nur bei Stress brauche ich das. Und man kann keine Pausen machen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, hast du schon mal überlegt, ja, während 3 Monate die Substanz zu lassen? Und kannst du das überhaupt? Und dann stellt man fest, ach, ich glaube, dass das da fängt die Schwierigkeit schon an. Dann kann man schon von einer Abhängigkeit sprechen.
In Deutschland gibt es ja den ICD-11, der Ärztinnen und Ärzten dazu dient, Diagnosen zu stellen. Da sind auch Abhängigkeitserkrankungen drin adressiert. Im ICD-11 auch fortschreitende Verhaltensabhängigkeiten. Gaming Disorder kam jetzt zum Beispiel neu dazu, also Videospiele. Und da gibt es vor allem, glaube ich, 3 Kriterien, die da eine Rolle spielen, die in den letzten 12 Monaten zutreffen müssen, so damit Ärztinnen und Ärzte die Diagnose pathologischer Substanzkonsum feststellen können. Gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele Bezeichnungen dafür, Impulskontrollstörung, Substanzgebrauchsstörung und so weiter. Genau, und an dieses ICD-11 wird sich in der Fassung von Diagnosen gehalten. Es gibt dazu auch noch verschiedenste andere Manuals. In Amerika ist vor allem das DCM-5, das dann nochmal andere Maßstäbe ansetzt und andere hergeht. Vorsieht. Das wird aber hier in Deutschland vor allem zu Forschungszwecken eigentlich nur angewandt und zur Diagnostik dient hier eigentlich ausschließlich das ICD-11.
ICD-10 bis 11, ja.
Genau, ICD-10 wird jetzt noch angewandt, ist aber gerade in der Übergangsphase.
Jetzt haben wir ein schönes Fachgespräch, das brechen wir sofort ab, wir verstehen nichts mehr.
Deswegen wollte ich es auch ein bisschen allgemeiner halten. Also klar gibt es die ICD-11 Sachen, aber die sind in unserem Setting jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also da sollte man schon zum Suchttherapeuten gehen oder zum Psychotherapeuten. Genau. Da So weit würden wir jetzt nicht gehen. Aber wenn wir das erkennen, wenn wir das in Hinweise darauf geben, können wir dazu motivieren, mal Gedankenanstöße da in die Richtung geben. Aber ohne das Klientel zu verschrecken, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil das ist ganz wichtig, dass sie dann die Vertrauensbasis bei uns behalten.
Es kann eine Weitervermittlung stattfinden, eine Begleitung stattfinden. Wir haben auch immer den Thüringer Suchtwegweiser mit. Wir sind ja in verschiedensten Orten und Regionen Thüringens. Da sind im Endeffekt alle Regionen Thüringens mit aufgeführt, auch direkt mit Anlaufstellen. Wenn der Bedarf besteht, können wir da auch vermitteln, können begleiten. Genau, das wird natürlich auch.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal, dass ihr mal in meinen Jugendclub kommt, in sonst wo, kann ich jetzt einfach die Suchthilfe Thüringen anrufen und ihr kommt da mal vorbei?
Ein Jugendclub ist jetzt tatsächlich weniger unsere Adresse oder unsere Zielgruppe. Wir arbeiten vor allem im Thüringer Nachtleben, auf Raves, Festivals, in Clubs, auf Partys. Da arbeiten wir vornehmlich. Jugendclub ist jetzt weniger unsere Adresse. Da würde ich, glaube ich, eher auf die Suchtberatungsstellen verweisen, wenn man da irgendwie einen suchtpräventiven Veranstaltungstag organisiert.
Unsere interaktiven Ausstellungen, das PZ hat zum Beispiel auch interaktive Ausstellungen. Das sind so gesehen Ausstellung im Sinne, etwas, was langfristig ausgestellt werden kann, aber auch interaktiv begleitet wird, wo die Jugendlichen was mitmachen können, sich über die Substanzen informieren. Also jetzt nicht, also zum Beispiel haben wir es High Five zu illegalen Drogen oder jetzt gerade machen wir eine zu Ohne Filter, was diesen ganzen Nikotin- und Vape-Thema und Cannabis neu aufgreift. Das kann man sich ausleihen. Also wenn es um Sozialarbeiter in Jugendclubs geht, dann kann man sich beim PZ definitiv melden. Aber
beim was?
Beim Präventionszentrum.
Das heißt, ich kann mir die Ausstellung abholen, der bringt die und ich kann die in meine Einrichtung hinstellen, wenn ich es möchte.
Ja, im Grunde. Man kann die dann bei uns abholen. Man sollte im Vorfeld eine Schulung bei uns in Anspruch genommen werden, weil es gibt verschiedenste Methodiken, die man da anwenden kann. Das übernimmt eine Kollegin bei uns im Präventionszentrum. Und dann werden die Leute, allen voran SozialarbeiterInnen, aber auch andere Fachkräfte, dazu befähigt, mit der interaktiven Ausstellung zu arbeiten. Genau, dazu kann man sich gerne bei uns im Präventionszentrum melden.
Das, was ihr macht, ist akzeptierende Drogenarbeit. Kann man das so sagen? Ne?
Im Rahmen der Drogerie arbeiten wir akzeptierend, aufsuchend, genau.
Ja. Diese akzeptierende Art stößt ja oft auf Kritik. Ihr müsst euch da einiges anhören. Was glaubst du, Patrick, warum das die Leute so aufregt? Weil wir alle Paternalisten sind oder warum seid ihr da diesen Vorwürfen ausgesetzt?
Das ist eine interessante Frage. Ich erkläre es mir damit, dass es irgendwie so eine Art kollektive Angst gibt, vor allem was im BTMG verankert ist. Sprich, alles, was den Titel Betäubungsmittel, Droge trägt, das geht erstmal mit Angst und Ablehnung einher. Dass es trotzdem stattfindet, trotz Verbote und da hilft ja auch der Blick ins Ausland, dass auch gravierendere Verbote nichts daran ändern. Menschen konsumieren trotzdem diverse Substanzen.
Siehe Amerika,
siehe Südostasien. Wo teilweise Todesstrafe auf diverse Delikte steht und es findet trotzdem statt. Sprich, ob man jetzt mit Verboten dem Herr werden kann, das würde ich gerne an der Stelle diskutieren. Aber dass ein Schaden daraus erwachsen kann, dessen sind sich alle einig und diesen Schaden wollen wir halt möglichst gering halten. So.
Okay, dann ihr wollt jetzt los, oder was? Weil ihr seid ja schon auf dem Sprung mit eurem Labor. Habt ihr denn heute schon was ausgewertet?
Nee, heute sind wir tatsächlich nur zur
Pressekonferenz.
Wir nur zu Anschauungszwecken da, haben das Labor, so wie es im Veranstaltungssetting stattfindet, haben wir heute hier aufgebaut. Sprich, wir wären dazu in der Lage, heute auch Analysen stattfinden zu lassen, aber bisher ist die
nur war nichts hier, es scheint ja die Sonne und so weiter. Genau. Super. Noch was, was ich vergessen habe, Maria, was dir nochmal am Herzen liegt oder auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest?
Ja, also vielleicht, weil du so gefragt hattest, weil wir so Gegenwind haben von den Leuten. Also es wird ja auch so wahrgenommen, dass die Leute in Anführungsstrichen selbst schuld sind an ihrem Konsum oder wie auch immer. Es ist aber auch als Krankheit zu verstehen, als eine Schwierigkeit, als eine Bewältigung, eine schlechte Gewohnheit, die dann in eine körperliche Sache gehen kann, aber nicht muss. Aber, ne? Und dass die Leute da nicht allein gelassen werden.
Das heißt, weg von der individuellen Schuld und sagen, das ist unsere aller Aufgabe, wie es anderen Leuten geht?
Genau. Also ich möchte dann, das ist so etwas, was mir noch wichtig ist, dass da Verständnis ist für, also im Anführungsstrichen, für diese Konsumenten oder Drogengebrauchenden Menschen, das Gespräch offen gehalten werden sollte.
okay. Nicht gleich verurteilen oder in Schubladen stecken. Patrick, liegt dir noch was am Herzen?
Nee, ich möchte es einfach nochmal bekräftigen, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde. Es wird viel zu oft noch darauf geblickt und als selbstverschuldet betrachtet, aber die Entwicklung und Chronifizierung von Abhängigkeitserkrankungen ist so multidimensional, es spielen so viele Faktoren da eine Rolle. Das ist in der Regel nicht selbstverschuldet, man wird da oft auch reingeboren. Es hängt viel davon ab, wo ich geboren werde, in welchen Milieus ich groß werde, was für Zugang ich habe und so weiter, wie meine Eltern aufgestellt sind. All das sind Faktoren, die da maßgeblich eine Rolle spielen und dass man da ein bisschen davon wegkommt, das als selbstverschuldet zu betrachten, das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle. Ja, und dass Freizeitdrogenkonsum nun mal eine Rolle spielt, das ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft die größte Gruppe an drogenkonsumierenden Menschen, die das in ihrer Freizeit tun, ohne gleich pathologische Konsummuster zu entwickeln. Und dessen sollte man sich halt auch bewusst sein und genau.
Ja, danke für diesen Trip, für diese Tour, die wir gemeinsam gemacht haben. Das war Patrick Krause von der Suchthilfe Thüringen und Maria Dobenecker. Nochmal, wie kann ich zu euch Kontakt aufnehmen?
Über das Präventionszentrum Thüringen, ja.
Wir sitzen in der Löberstraße?
Ja.
In Erfurt natürlich. In Erfurt. Danke euch, alles Gute für eure Arbeit, viel Kraft und schön, dass ihr hier bei uns im Hof wart.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Interesse.